Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler. Was haben wir alle gehofft, dass die dritte Corona-Welle die letzte sein möge? Dass wir alle langsam wieder in ein schmerzlich vermisstes, halbwegs normales Leben mit allen Möglichkeiten und Selbstverständlichkeiten zurückbekommen. Vergeblich. Die vierte Welle ist in vollem Gange, die Zahlen schnellen in die Höhe, schon droht eine Überbelegung der Intensivstationen. Die politischen Maßnahmen müssen angezogen werden, um diese vierte Welle einzudämmen. Mancherorts schließen schon die Gaststätten, die Schulen und das zweite Jahr Weihnachten unter Corona-Bedingungen kündigt sich an. Für viele von uns hat das nicht nur wirtschaftliche Folgen, auch die Psyche ist im Dauerstress. Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt, was Corona mit uns macht, das ist das Thema der heutigen Lebenszeit und darüber möchte ich reden mit Professor Dr. Ulrike Lüken, Professorin für Psychotherapie an der Humboldt-Universität zu Berlin und dort ist sie die stellvertretende Leiterin der Hochschulambulanz für Psychotherapie und Psychodiagnostik und Leiterin der Spezialambulanz für Angststörungen. Guten Morgen nach Berlin, Frau Lüken.
Guten Morgen.
Und auch per Leitung nach Baden-Württemberg begrüße ich Daniel Hirsch. Er ist sozialwissenschaftlicher Referent der Diakonie Deutschland und hat sich in einer Studie, und er arbeitet auch als Coach, dass ich das nicht vergesse, und er hat sich gerade sehr intensiv mit den Menschen beschäftigt, denen diese Pandemie besonders zu schaffen macht. Guten Morgen, Herr Hirsch.
Guten Morgen.
Und vor allem natürlich möchten wir wie immer von Ihnen hören, meine Damen und Herren. Was macht diese Situation gerade mit Ihnen? Wie geht es Ihnen nach fast 20 Monaten Pandemie erleben? Und welche Strategien entwickeln Sie, um auch mental gesund zu bleiben? Wie gehen Sie um mit dieser herausfordernden Situation? Was hilft Ihnen dabei? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Sie das lieber möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Und wir hören mal raus auf die Straße, was die Situation mit den Menschen macht. Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz auf den Weihnachtsmärkten in Wiesbaden und Godesberg umgehört und gefragt, wie geht es Ihnen in dieser Zeit und welche Strategien entwickeln Sie, wenn es nicht gut läuft?
Mich nervt dieses ganze Corona. Man möchte ja mal wieder sein altes Leben zurückhaben. Und ich probiere, ja, indem man wenigstens hierher geht, es zu genießen, wo es nur geht. Sich viel mit Leuten treffen. Das Beste aus der Situation machen.
Grundsätzlich geht es uns sehr gut. Das, was wir machen wollen, dürfen wir. Wir sind geimpft. Alles wunderbar.
Also mir geht es auch sehr gut. Ich bin Unternehmer und bis jetzt von Corona nicht betroffen, negativ betroffen. Wir durften mit unserem Handwerksbetrieb weiterarbeiten. Und was das Private angeht, sind wir geimpft und halten uns an alles, wo wir uns dran halten müssen, damit wir alle gesund bleiben.
Aber manchmal hat man das Gefühl, es kommt aus allen Kanälen und dann denke ich so, nun muss mal wieder Ruhe im Kopf sein, du kannst jetzt nichts mehr hören.
Man ist so hoffnungslos und so resigniert, weil man kein Ende mehr sieht. Also so viele Impfdurchbrüche auch das scheint nicht die Lösung zu sein und man selber sieht auch keine Lösung mehr und somit auch einfach kein Ende in Sicht und ja, die Aussicht, dass dann die Kinder im Kindergarten und in der Schule dann auch auf die Dauer kein St. Martinsfest mehr haben, keine Weihnachtsfeiern. Das finde ich sehr, sehr traurig. Wir versuchen zu Hause viel abzufangen, selber mit der Laterne zu laufen am Abend im Dunkeln. Und ja, ich glaube, mehr kann man nicht tun. Zu viel grübeln hilft auch nicht. Muss irgendwie zurechtkommen.
Ja, Traurigkeit, Grübeln, Angenervtheit, Frustration, aber auch bei manchen Zuversicht. Frau Lücken, Frau Hirsch, das kennen Sie vermutlich alles aus Ihrer Forschung, die Sie zur Pandemie gemacht haben und aus Ihrer täglichen Praxis mit Ihren Klientinnen und Klienten und Patienten. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir gerade? Wir hatten ja einen vergleichsweise ruhigen Sommer. Alle haben ein bisschen aufgetankt. Es wurde fast schon wieder sowas wie normal, dass die Kinder in der Schule sind, dass wir uns alle treffen können, wenn auch unter Hygienebedingungen. Aber das Licht am Ende des Tunnels, das wurde ja schon immer größer. Und jetzt, wenn wir uns mal sozusagen das Emotions- und Belastungsbarometer angucken, wo stehen wir gerade nach 20 Monaten Covid-Pandemie, Frau Lücken?
Ja, wir haben es ja auch im Beitrag gehört. Die Pandemie wirkt sich sehr unterschiedlich aus. Menschen verarbeiten das sehr unterschiedlich. Ich glaube aber, dass man schon sagen kann, dass breite Bevölkerungsschichten hier einem chronischen Stressor ausgesetzt sind. Und dieser chronische, nicht der akute, aber der chronische Stress, das ist einer der wichtigsten Treiber auch für die Entwicklung einer psychischen Störung. Also wenn ich mal so zurückblicke auf die letzten 20 Monate, ist so mein Eindruck, in der ersten Welle, im ersten Lockdown, war das vorherrschende Gefühl Angst, Anspannung, Unsicherheit, was ja auch angemessen gewesen ist in Anbetracht dieser unbekannten Gefahr, der wir ausgesetzt waren. Im letzten Winter war es dann das vorherrschende Thema eigentlich Depression, Resignation. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist es auch ein gutes Stück Verärgerung. Verärgerung in den Bevölkerungsschichten, die sich sehr compliant gezeigt haben, also die sich haben impfen lassen, die sich an die Regeln halten und bei denen die Geduld so langsam ein wenig aufgebraucht ist. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir eben diese breite Mehrheit auch nicht verlieren.
Also ein echter Marathon, der die Menschen auch auseinanderbringt gerade. Ne? Wir hatten in einer der früheren Sendungen eine Psychologin zu Gast, die sagte, dass die Besonderheit dieser, also Kollegin von Ihnen, die Besonderheit dieser Corona-Pandemie ist, dass sie zwar die Spitze hat wie eine Akutkatastrophe, wie eine Umweltkatastrophe oder so, oder wie eine Flutkatastrophe, mit großer Alertheit, die Menschen aber zusammenschweißt und dass so längere Krisen die Menschen auseinanderbringen. Und Corona hat beides. Ne? Es hat diese Spitze, diesen schrillen Tenor und gleichzeitig ist es über eine ganz, ganz lange Zeit, richtig?
Ja. Genau, und da kommen zwei Faktoren rein. Es kommt einmal die Unvorhersagbarkeit da rein. Das erleben wir jetzt ja gerade. Wir haben gedacht, das Impfen ist das Patentrezept, aber wir haben dann die Delta-Variante nicht bedacht und dass sich die Dinge einfach ändern können im Verlauf der Pandemie. Und das Zweite ist eben auch die Unkontrollierbarkeit, die viele empfinden. Ich glaube, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, hat vielen auch das Gefühl einer Kontrolle wiedergegeben. Aber auch jetzt sind wieder Anpassungen notwendig und das zermürbt natürlich auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wir alle haben wahnsinnig viel gelernt in den letzten 20 Monaten. Wir haben eine Pandemiekompetenz erworben, die es uns auch ermöglicht, Gefahren besser einschätzen zu können, natürlich auch durch den Gewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wir alle wissen inzwischen, wie Pandemie geht. Das heißt nicht, dass das angenehm ist oder uns Freude bereitet, eher im Gegenteil. Aber wir kennen die Maßnahmen und wie man sie umsetzen kann. Und ich glaube, dass diese Kompetenz, die wir haben, uns auch weiterhelfen wird, damit weiterhin umgehen zu können.
Und wir werden gleich nochmal, Sie sagten gerade, Anpassungen sind nötig und das ist wieder eine Herausforderung. Wir werden gleich auch nochmal neurowissenschaftlich drauf gucken, warum unser Gehirn das einfach gar nicht mag, wenn alles immer neu ist und das auch ganz selbstverständlich und natürlich ist, dass das schwierig ist für den Menschen, sich immer wieder anzupassen. Aber erstmal vielleicht Herr Hirsch. Herr Hirsch, was, wenn Sie reinhören in Ihren Beratungen, in Ihren Coachings, was hören Sie für Emotionen?
Die emotionale Grundverfasstheit kann man auf den Begriff bringen mit wütend, müde und wütend. Da schwingt ganz viel Unverständnis mit über das Chaos, was jetzt mal wieder herrscht mit Impfen und dergleichen mehr oder auch, dass der Impfstoff nicht verfügbar ist. In den letzten 20 Monaten, da haben wir ja auch diese große Studie Lebensgefühl Corona erstellt als Diakonie Deutschland, da waren viele Zweifel in all den Phasen der Pandemie vorhanden, in unterschiedlicher Qualität und Sorgen. Auch in unterschiedlicher Qualität war nicht immer gleich Angst und auch da schon die Ermüdungserscheinungen und natürlich auch das Aufatmen und die Zuversicht. Und es war im Sommer eine trügerische Zuversicht, auch von vielen selbstkritisch so eingeschätzt, mit dem Impfen sei man durch, obgleich es eigentlich auf dem Tisch lag, dass die mRNA-Impfstoffe nach einer gewissen Zeit ihre Wirkung bei der Delta-Variante verlieren und dass die Delta-Variante ebenso ist, wie sie ist. Diese trügerische Zuversicht, die macht jetzt auch ein Stück weit mürbe angesichts der Dramatik der vierten Welle.
Wir wollten alle dran glauben, dass es alles gut wird schnell. Wie sieht die Situation aus in den Therapiepraxen im Moment? Frau Lücken, vielleicht, wie viele freie Plätze gibt es? Gibt es freie Plätze?
Ja, da sprechen Sie natürlich einen schwierigen Punkt an. Es gibt Zahlen, die Bundespsychotherapeutenkammer hat die ambulant tätigen Kolleginnen und Kollegen befragt. Und die haben angegeben, dass im letzten Jahr es zu einer Zunahme um 40% in der Nachfrage nach einem ambulanten Therapieplatz gekommen ist. Das trifft auf ein System, was sowieso schon durch Wartezeiten geprägt gewesen ist. Das heißt, das erleben wir hier auch in unserer Praxis, die Nachfragen haben sich gefühlt verdoppelt und die Ressourcen erhöhen sich aber natürlich nicht. Und das resultiert dann in deutlich verlängerten Wartezeiten, die wir momentan haben. Und ich glaube, dass sich diese Situation auch nicht auf die Schnelle entspannen wird. Das liegt einfach daran, dass psychische Störungen in ihrer Entwicklung, anders als zum Beispiel die Covid-19-Erkrankung, eine deutlich längere Inkubationszeit haben. Die entwickeln sich häufig erst nach Monaten, manchmal auch nach Jahren, wenn man chronischem Stress ausgesetzt gewesen ist. Und das bedeutet, dass wir auch in den nächsten Jahren mit einer erhöhten Erkrankungsrate rechnen dürfen. Es gibt aktuelle Zahlen aus der Fachzeitschrift The Lancet, die sich weltweit mal angeschaut haben, wie haben denn Ängste und Depressionen, also Erkrankungen, zugenommen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Da sehen wir, dass die Zahlen um ungefähr 25% angestiegen sind. In Zahlen bedeutet das, dass wir weltweit mehr als 50 Millionen zusätzliche Fälle von depressiven Störungen und mehr als 70 Millionen zusätzliche Fälle einer Angststörung haben. Und das trifft auf ein Gesundheitssystem, das sowieso schon am Limit ist, am Limit gewesen ist und durch die Pandemie natürlich stark beansprucht ist.
Und das sind zum einen Menschen, die jetzt durch die Belastungen psychisch erkranken und zum anderen aber auch sind viele Rückfälle dabei,
ja,
richtig?
Genau. Also wir haben beobachtet, dass die, also aus meiner klinischen Praxis, dass die Patienten mit Vorerkrankungen, die schon remittiert gewesen sind, also gesundet waren, dann gehäuft Rückfälle erlitten haben, also erneute Panikattacken, erneute generalisierte Ängste, erneute depressive Episoden. Das sind die ersten, die sozusagen getroffen gewesen sind. Wir haben das auch im Substanzkonsumbereich gesehen. Und wenn Sie die Kollegen aus der Akutpsychiatrie fragen, wie es auf den Stationen so aussieht, werden die Ihnen Ähnliches berichten. Aber gleichzeitig kommen jetzt auch die sogenannten Neuinzidenten, also die Neuerkrankungsfälle dazu. Ja? Und beides muss vom System aufgefangen werden. Und ich glaube, dass wir vielleicht Maßnahmen brauchen, um unsere Versorgung effektiver zu machen. Wir haben in Deutschland sehr viel Kapazitäten für psychotherapeutische Behandlung im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ich glaube, wir müssen sie effektiver nutzen. Momentan ist es ja so, Sie suchen einen ambulanten Therapieplatz und es funktioniert ein bisschen nach dem Prinzip First Come, First Serve. Und ansonsten stellt man sich hinten an auf der Warteliste und wartet dann einfach 6 bis 9 oder 12 Monate. Das ist aber ungünstig, wenn Sie neue Erkrankungen haben, die Sie vielleicht kurzfristig behandeln sollten, die aber dann auch weniger Behandlungskapazität brauchen. Also was ich sagen möchte, ist, dass wir vielleicht über eine stärkere Stratifikation nachdenken müssen, um die Ressourcen besser zu nutzen.
Wir, das heißt, es geht auch darum, dass wir alle sehr, sehr gut auf uns aufpassen müssen. Sie bieten bei sich in Berlin ja ein digitales Hilfsberatungsprogramm an für Menschen mit psychischen Corona-Belastungen. Sagen Sie uns kurz, wie das konkret aussieht.
Ja, das ist unser Programm Stressfrei nach Corona gewesen, was wir von September 2020 bis September 2021 angeboten haben. Das hat sich gerichtet an Personen, die unter chronischem Corona-Stress leiden und sich psychisch belastet fühlen, nicht zwangsläufig psychisch erkrankt sein müssen. Und denen haben wir versucht, im Sinne einer indizierten Prävention Hilfe anzubieten, um jetzt besser mit den Belastungen umzugehen und die Entwicklung einer Krankheit möglicherweise aufzuhalten. Und wir haben hier zunächst sehr niederschwellig eine digitale Beratung angeboten. Das ist die Auri, ein Chatbot, mit dem man sprechen konnte und der wichtige Informationen und auch erste Übungen zum besseren Umgang mit Schlafproblemen, Ängsten, Sorgen, depressiver Stimmungslage und auch Konflikten angeboten hat. Und diejenigen, die danach weiterhin Hilfe brauchten, haben wir mit einer digitalen Gruppenintervention behandelt. Da haben wir dann insgesamt über 6 Wochen 6 verschiedene Termine zu unterschiedlichen Themen und Problembereichen angeboten.
Und das kann man immer noch, diesen Auri kann man immer noch anrufen?
Die Auri, mit der Auri können Sie chatten, einfach über Ihren Browser. Die erreichen Sie immer noch im Internet. Wir haben Auri inzwischen auch auf unseren Erfahrungen basierend deutlich überarbeitet. Die hat jetzt noch mehr im Angebot. Die ist kostenfrei nutzbar, das ist richtig. Die digitale Gruppenintervention haben wir allerdings jetzt auch aufgrund von nicht mehr vorhandenen Ressourcen beenden müssen.
Mhm. Das heißt, eine erste Hilfe kann das auf jeden Fall geben. Herr Dörsch, Sie haben für eine Diakoniestudie, haben wir gerade schon gesagt, über ein Jahr die verschiedensten Menschen begleitet und sie zu ihrem jeweiligen Lebensgefühl befragt. Und da haben Sie 8 verschiedene Typen in der Gesellschaft definiert, die ganz unterschiedlich mit der Pandemie umgehen. Vielleicht jetzt am Anfang nicht direkt alle 8. Welche Typen sind die wichtigsten? Ganz kurz, weil wir auch schon noch ein nächstes Telefonat vorhaben.
Gerne. Vielleicht noch vorneweg in Ergänzung, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat. Es gibt natürlich auch die Telefonseelsorge, die Hotline, die kostenfrei ist, wo hochkompetentes Personal auch während der Pandemie die Menschen ja auch schon begleitet hat und wo wir auch ein erhöhtes Aufkommen festgestellt haben während der ganzen Pandemie. Nun zu der Lebensgefühl-Corona-Studie. Wir haben 50 Menschen ein Jahr lang begleiten dürfen, haben sie 3-mal befragt und haben jeweils mit einer sehr simplen Frage das Gespräch eröffnet, was so 90 bis 120 Minuten gedauert hat. Wie geht's Ihnen? Was belastet Sie? Und die Leute haben ihr Herz aufgemacht. Also diese Sehnsucht nach, ich darf mal loswerden, wie es mir wirklich geht, die war mit Händen zu greifen. Wir haben aus diesem Material 8 sogenannte Corona-Typen modellieren können. Es gibt die Achtsamen, die Erschöpften und die Ausgebrannten, die häufig auch Angehörige pflegen, die am Limit laufen. Und wir haben natürlich auch die, genauso wie vorhin bei der Straßenumfrage, die Zuversichtlichen, die sagen, mir geht's eigentlich gut, ich bin geimpft, ich halte mich an alles. Und auch der Genügsame, der sagt, also so wie die politischen Maßnahmen auch sind, da gehe ich mit. Ich mache das so in meinem sozialen Umfeld, wie es gerade möglich ist. Also diese 8 Typen beschreiben, wie Menschen mit Herausforderungen an sich umgehen, jetzt auch in der Pandemie, wie sie es erlebt haben, welche Gemeinsamkeiten es da gibt und auch welche Zuversichtsanker die Menschen haben.
Und was die verschiedenen Typen dann gut gebrauchen können, darüber reden wir gleich auf jeden Fall noch weiter. Wir haben in unseren Sendungen auch immer wieder darüber gesprochen, wie sehr gerade die jungen Menschen unter der Pandemie leiden, die viele Dinge nicht tun können, die für sie im Leben einfach nicht wiederkommen. Erfahrungen, die nur schwer nachholbar sind. Abschlüsse, Auslandsaufenthalte, Studienstarts, Ausbildung, Praktika. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit der Studentin Skadi Herkenrath in Magdeburg. Guten Morgen, Frau Herkenrath.
Guten Morgen.
Magdeburg, ist das der Ort, wo Sie jetzt eigentlich geplant hatten zu sein?
Also eigentlich wäre ich schon gerne jetzt im Auslandssemester gewesen, aber das habe ich verschieben müssen, einfach weil ich jetzt auch nicht unbedingt in einem anderen Land irgendwo festsitzen wollte, so wie es letztes Jahr vielen von meinen Vorgängern eben ergangen ist.
Wo hätten Sie jetzt sein wollen? In?
Eigentlich wäre ich gerne in Italien jetzt gerade. Da hätte ich jetzt eigentlich ein Semester machen wollen.
Wie sieht es in der Uni aus? In Teilen von Sachsen-Anhalt ist die Inzidenz ja über 1000. Das wirkt sich bestimmt auch aufs Unileben aus, richtig?
Ja, also am Anfang durften wir noch alles in der Uni machen, hatten da Seminare und Vorlesungen und alles. Und das wurde jetzt natürlich, jetzt seit letzter Woche gibt es alles viel mehr online. Ich hatte nur noch einen einzigen Kurs, der nicht mehr online ist. Und ja, also weitestgehend ist wieder auf Online-Lehre umgestellt worden.
Wie ist das für Sie? Wie empfinden Sie das?
Also es ist traurig, aber man hat es auch irgendwie, sage ich mal, kommen sehen. Aber es ist auch irgendwie, sage ich mal, wieder ein bisschen schwierig, wenn man ganz genau weiß, wie es einem damit in den letzten Semestern ergangen ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich viel gelernt habe, dass ich viel mitgenommen habe, dass ich irgendwie wirklich richtig studiert habe. Und wenn man jetzt wieder vor dem Bildschirm sitzt und wieder im Seminar sitzt und niemand sich wirklich meldet oder irgendwas beiträgt, ist das halt schon, sage ich mal, wieder sehr ermüdend und dann einfach nicht so schön.
Herr Hirsch hat gerade das Wort müdend wieder in die Runde gebracht. Ist das also müde und wütend zugleich? Ist das Ihr Gefühl gerade oder ist das ein anderes?
Ja, ich würde schon sagen, dass es auch so ein bisschen Wut ist. Einfach weil, ich weiß noch, wie wir uns vor einem halben Jahr sind wir alle zur Impfung gegangen und dachten, das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen so das Ende. Und es war so eine große Aufbruchsstimmung im Impfzentrum und ich dachte wirklich, wow, das ist jetzt der Schlüssel zu einem normalen Leben, damit wir wieder normal unser Leben weiterführen können, normal irgendwie unser junges Leben auskosten können, sage ich mal. Und jetzt ist es halt wieder so ein Rückschlag und ich will auch gar nicht sagen, dass daran irgendjemand jetzt wirklich Schuld hat oder so, aber das ist halt einfach alles irgendwie jetzt in den letzten Monaten sehr schlecht gelaufen und es ist sehr schade, dass wir jetzt wieder auf so vieles verzichten müssen.
Was sind Ihre Strategien, damit umzugehen?
man ist es ja schon gewöhnt, sage ich mal. Man weiß, dass man, wenn man Online-Uni hat, dass man dann nicht unbedingt vielleicht im Bett liegen bleiben sollte, sondern sich an den Schreibtisch setzt und vom Schreibtisch halt aus Uni macht. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt damit nochmal wieder umzugehen, weil ich meine, man hat das alles schon mal durchgemacht, aber man weiß auch, dass einem das nicht wirklich Spaß gemacht hat und dass es nicht schön war, dass man seine Freunde nicht sehen konnte, dass man nicht rausgehen kann auf den Weihnachtsmarkt oder dass man nicht am Wochenende zu einer Band gehen kann oder ins Auslandssemester gehen kann. Es ist einfach, irgendwann gibt es dann auch nicht mehr so viele Dinge, die man sich sagen kann, ach, weiß ich nicht, es ist jetzt super schön, dass wir das trotzdem irgendwie hinbekommen. Aber ich denke, in Angesicht der Tatsache, wie es auf den Intensivstationen aussieht, muss man halt einfach irgendwie Zähne zusammenbeißen und da halt einfach dann trotzdem sich an alles halten und versuchen, die Situation weitestgehend wieder zu beruhigen.
Gibt es einen Plan schon, wo es hingeht in Zukunft? Machen Sie gerade Pläne oder haben Sie im Moment die Pläne komplett auf Eis alle gelegt?
Es ist super schwierig, weil ich arbeite nebenbei noch als pädagogische Mitarbeiterin und im Sommer konnte man echt gut auch Sachen planen, sage ich mal. Da wusste ich auch ungefähr, ach, in den nächsten 3 Monaten, da bin ich da und da und da und dann mache ich das und das. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann eigentlich die nächsten 2-3 Monate gar nicht planen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwo hinfahren kann, ob ich meine Prüfungen in Präsenz schreiben kann, ob ich in den Skiurlaub fahren kann oder was auch immer. Es ist alles nicht wirklich irgendwie absehbar, was passieren wird. Ich denke, das Einzige, was man wieder machen kann, ist für den Sommer vielleicht Pläne haben, weil wir da schon gute Erfahrungen haben. Aber ich habe, die nächsten Monate sind sehr, sehr ungewiss für ganz viele Menschen.
Hm. Skadi Hagenrath aus Magdeburg, und vielen herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen konnten, und halten Sie die Ohren steif. Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt, was Corona mit uns macht, das wird uns nach den Nachrichten auch weiter beschäftigen. Und wir sind wirklich gespannt auf Ihre ganz konkreten Erfahrungen und Beobachtungen in Ihrem Umfeld, mit Ihren Bekannten, Freunden, Arbeitskollegen, bei sich selbst. Und auf Ihre Strategien, wie kommen Sie aktuell durch diese wilden Wochen? Was tut Ihnen vielleicht auch gut gerade? Was gönnen Sie sich? Wie unterstützen Sie auch Menschen in Ihrem Umfeld? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder mailen Sie auch gern anonym an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt, was Corona mit uns macht. Darüber möchte ich jetzt weiter reden mit meinen Gästen, der psychologischen Psychotherapeutin Professor Ulrike Lücken, mit dem Soziologen und Coach Daniel Hirsch und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie fühlen Sie sich im Moment? Wie gehen Sie um mit dem Thema Corona und den Emotionen, die sich jetzt nach fast 20 Monaten Pandemie erleben, dazu haben? Wie erleben Sie sich selbst? Wie erleben Sie die Menschen in Ihrem Umfeld? Wie ist Ihr emotionaler Zustand und was können Sie vielleicht auch an Strategien und Tipps dafür uns weitergeben? Wie kommt man hier und jetzt mit der Situation klar? Erzählen Sie uns ganz einfach unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, gern auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist, oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die anhaltende Pandemie, der unterschiedliche Umgang damit, das ist auch eine Belastung für Beziehungen und Freundschaften. Die Vivid Curls, die Allgäuer Sängerinnen Irene Schindele und Inka Kuchler, haben dazu ein Stück geschrieben, Was bleibt? Und darin betrauern sie, wie sie schreiben, das Ende einer tiefen, langjährigen und besonderen Freundschaft, die die Auseinandersetzung mit dem Thema Corona nicht überlebt hat.
Wild philosophiert, was die anderen gedacht und gemacht haben, hat uns oft nicht interessiert. Im Traum alt und grau, Tauben fütternd im Park, dich an der Seite zu wissen, allein, machte mich stark. Begreif begreif nicht, was du sagst und nicht, was du tust. Dich als Teil von mir zu verlieren, ein so großer Verlust. Ja, welchen Verlust. So sehr fehlst du mir. Ja, meine Welt war viel schöner mit dir. Mir ist nicht klar, gibt's für uns ein Zurück? Doch bleibt mir unsere Zeit auf immer ein Glück. Doch trage ich unsere Zeit
Frau Lücken, Herr Hirsch, Kontaktabbruch unter selbst engen Freunden, ist das etwas, das Ihnen in Ihrer Praxis und Forschung öfter begegnet? Wer möchte starten? Frau Lücken.
Ja, ich kann gerne dazu was sagen. Das ist in der Tat etwas, was man immer wieder von Betroffenen hört, dass Risse durch Freundschaften, durch Familien gehen, dass man sich entfremdet. Und ich finde, dieser Song, den Sie eingespielt haben, macht sehr deutlich, wir werden das reflektieren müssen, was in den letzten Jahren, Monaten passiert ist. Wir werden Trauerarbeit leisten müssen, um das zu verarbeiten. Trauer um die Menschen, die wir verloren haben durch den Tod oder eben auch, wo sich Wege getrennt haben. Trauer um die Federn, die wir alle lassen mussten, die Belastungen, die entstanden sind, die Wunden, die das gerissen hat. Und das wird Aufarbeitung benötigen. Ja.
Herr Horsch?
Das stellen wir auch fest, dass der soziale Radius sich auf der einen Seite minimiert hat und auf der anderen Seite auch eine sehr bewusste Entscheidung stattfindet, wer gehört denn jetzt noch zum Inner Circle und mit welchen Menschen oder auch mit welchen Meinungen der Menschen möchte ich mich einfach nicht mehr auseinandersetzen. Das liegt auch nahe, das hat auch unsere Lebensgefühl-Corona-Studie ans Tageslicht befördert, dass natürlich an Zuversichtsankern an Top-Antwort war Familie, Partnerschaft und Freundeskreis, weil das einem emotionale Sicherheit gibt in diesen ungewissen Zeiten und man da sehr genau darauf achtet, wer zu diesem Inner Circle gehört, der einem emotionale Sicherheit verspricht und auch gewährleistet. Mhm. Und da wird schon auch sehr deutlich zwischenzeitlich selektiert, wer gehört noch dazu und wer gehört eben nicht mehr dazu.
Ich würde gerne zwei Hörer zitieren oder einen Hörer und eine Hörerin, die uns geschrieben haben. Ulrich Herzauer aus Berlin hat geschrieben, mir ist aufgefallen, dass die Krise viele schlechte Eigenschaften bei vielen geweckt hat. Missgunst, Scham, Impfscham, Neid und Argwohn und große Ungeduld sind leider Tugenden, die dieser Tage und Wochen eine üble Renaissance erleben. In meinem Umfeld und ganz allgemein beobachte ich, wie längst verdorrt gewähnte Neurosen wieder beginnen, kräftig auszutreiben und zu blühen. Anstatt wir als Gesellschaft in Krisenzeiten zusammenrücken, dividieren wir uns augenscheinlich immer weiter auseinander. Und auch Renate Wittfrei aus Kummerfeld schreibt, dass sie selbst geimpft ist und bisher glücklich gesund, positiv denkt, gute Gedanken in die Welt schickt. Aber was mich stresst, schreibt sie, die Diskussionen und Missionsversuche von Impfgegnern in meinem Freundeskreis, die Diskussionen zermürben, die endlosen Gespräche über Inzidenzen etc., das Einkaufen mit Maske, letztlich die Angst um mich herum, die Trennung der Gesellschaft. Das höre ich immer wieder, dass viele Menschen leiden unter dieser angespannten und sehr aggressiven Stimmung der Menschen untereinander. Woran liegt das, obwohl der Feind ja eigentlich da draußen ist, das Coronavirus, die Menschen das Leben sich noch zusätzlich zur Hölle machen durch diese starke Gruppenbildung, die Ausgrenzung der jeweils anderen Sichtweisen? Ist das psychologisch zu erklären?
Ja, also das, was wir erleben, ist natürlich, dass Menschen unter Stress gesetzt werden. Ja, und wenn wir unter Stress gesetzt sind, dann shiften wir. Ja, dann werden andere Verhaltensmuster abgerufen. Ja, es geht eben darum, sozusagen das eigene Überleben zu sichern. Das ist ja ein ganz alt angelegter evolutionärer Reflex. Ja, und der führt eben dazu, dass wir zum Beispiel auch vermehrt auf Signale von Gefahren achten. Das betrifft zum Beispiel auch die Rezeption von Medienbeiträgen. Gefahrenbeiträge, Schlagzeilen ziehen uns magisch an, weil wir nach dem Prinzip better safe than sorry agieren. Also das ist unser Überlebensprinzip. Das führt eben dazu, dass wir aber eben auch eine Verzerrung zugunsten solcher Gefahrenwahrnehmungen haben. Ja, und wenn Ressourcen dann zumindest subjektiv verknappt werden, wir haben das ja im ersten Lockdown an den berühmten Panikkaufkäufen, an den Toilettenpapierkäufen gesehen, was das auch in einem selber ausgelöst hat, wenn auf einmal eine Basisressource verknappt wird. Ja, und das verändert das Setup, das verändert eben auch das Agieren in sozialen Gruppen, wenn man auf einmal zu Konkurrenten wird. Ja.
Welche Rolle spielen hier die sozialen Medien, Herr Hirsch? Vielleicht, dass negative Gefühle und Erschöpfung größer werden? Da erleben wir ja ganz viel Hass und Abwertung.
Das ist zweifelsohne nachweisbar. Noch ergänzend zu dem, was gerade gesagt worden ist. Ich glaube, wir leben gerade, oder unsere Gesellschaft lebt in einem Überlebensmodus. Immer dann, wenn anthropologisch gesehen, unterscheiden wir uns da nicht vom Tier, immer dann, wenn unsere sozialen Instinkte, emotionalen Instinkte oder Sicherheiten und unsere materiellen Sicherheiten unter Druck geraten oder in Gefahr sind, gehen wir in einen Überlebensmodus. Und das betrifft vor allen Dingen, dass wir uns bemühen, uns selber und unser nächstes soziales, familiales Nahumfeld zu schützen. Vor allem, was an negativen Einflüssen auf uns eindringt. Und das führt zu dem bereits erwähnten Stress. Und die sozialen Medien, man muss da einfach auch, glaube ich, ganz nüchtern auch ein Stück weit Kritik an den Medien wie den sozialen Medien üben, weil die natürlich, ist meine oder unsere Beobachtung, diese jeweils Mainstream-Gefühlslage befördert haben. Weil das ungefiltert, streckenweise ohne Reflexion, einfach den Menschen zum Frühstück serviert worden ist auf dem Handy. Wenn ich mir eine Zeitung mit vier großen Buchstaben vor Augen führe im Juli, als das Robert-Koch-Institut genau vorhergesagt hat, wo wir heute stehen, da wurde dieses Papier als Panikpapier des Robert-Koch-Instituts betitelt. Und da wird auch Stimmung mitgemacht. Und das geht relativ ungefiltert bei uns morgens auf dem Frühstückstisch auf Display. Und das haben wir auch letztes Jahr schon feststellen können, dass diese, und das hat ja auch bei der Straßenumfrage eine Dame gesagt, dass dieser Overkill, dieser Overload an Informationen, an Widersprüchlichkeiten die Leute einfach mehr verwirrt, als es für Klarheiten sorgt. Und die Menschen sehnen sich nach Klarheit.
Also der Tipp ist nicht so viel zu lesen, sondern sehr gezielt sich zu informieren.
Also ich faste zum Beispiel Talkshows. Also das gibt ja gewisse Strategien, die man sich selber aneignen kann. Mit was belaste ich mich denn eigentlich? Lese ich lieber ein Buch oder höre ich Musik oder telefoniere ich mit Freundinnen und Freunden oder mit Familienmitgliedern, anstatt ich mir irgendeine Talksendung gebe, wo ich, wie man da in Berlin sagt, Puls kriege, ja, wo mein Blutdruck hochgeht. Kann man, muss man allerdings nicht.
Ein Gastwirt aus Niederbayern, wo ja derzeit wieder Wirtschaften schließen müssen. Teilweise hat uns vor der Sendung anonym eine Mail geschrieben, dass er gerne erzählen würde, aber sich dagegen entschlossen hätte. Er schreibt, wir sind verärgert und frustriert über die katastrophale Lage. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass es momentan besser ist, sich nicht in der Öffentlichkeit zu äußern, weil man dann gleich von der einen oder der anderen Seite angegriffen wird. Auf Facebook haben wir zum Beispiel nur die neuen Vorschriften gepostet und sind dafür übelst beschimpft worden, wie man sowas mitmachen kann. Dass wir keine Wahl haben, interessiert keinen. Äußert man sich allerdings dem Ganzen kritisch gegenüber, wird man sehr schnell in eine Ecke gestellt, in der wir auch nicht sein müssen. Deswegen haben wir beschlossen, still zu sein und versuchen, irgendwie durchzuhalten. Am Telefon sind wir jetzt verbunden mit einer Frau, die nicht still sein will, Angela Inselkammer, Chefin des Brauereigasthofs Aying und Präsidentin des Bayerischen Gastronomieverbandes. Guten Morgen, Frau Inselkammer.
Guten Morgen.
Erleben Sie auch solche Reaktionen, wie Ihr Kollege sie beschreibt?
Nein, das kann ich eigentlich so nicht sagen. Wir haben im ganzen Gegenteil, unsere Gäste bedanken sich bei uns, dass wir uns an die Maßnahmen halten, dass wir hohen Sicherheitsstandard bieten und Abstand, Maske und das alles akkurat einhalten und belohnen uns auch, dass sie kommen.
Wie sieht die Situation bei Ihnen derzeit aus? Es läuft ja nicht alles wie normal.
Nein, es ist wirklich dramatisch. Wir haben bis jetzt, Stand jetzt, 54 abgesagte Weihnachtsveranstaltungen. Wir haben fast keine Übernachtungen mehr, weil auch Geschäftsreisende ausfallen, weil es kaum Durchreisende gibt, weil keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Also unser Geschäft, was wir haben 48 Zimmer und haben 12 Veranstaltungsräume und auf dem Bereich findet eigentlich überhaupt nichts mehr statt. Und das Ganze mit 120 Mitarbeitern.
Wie geht's Ihren Mitarbeitenden damit?
Naja, also ich hatte letzte Woche eine Mitarbeiterversammlung und wenn Sie in die Gesichter schauen, dann kommen Ihnen schon die Tränen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass unsere Mitarbeiter in die Kurzarbeit müssen. Und wir haben Ihnen allerdings zugesagt, dass wir Ihren Lohn aufstocken werden, weil ich kann das meinen Mitarbeitern auch nicht mehr zumuten. Es geht nicht mehr. Also Sie können nicht dreimal hintereinander in Kurzarbeit gehen. Das ist einfach unmöglich. Und mir tut es in der Seele weh, dass dieser wunderbare Beruf und diese wichtige Leistung, die wir für die Gesellschaft bringen, dass das immer wieder so einfach mal zugesperrt wird.
Wie geht es Ihnen selbst mit dieser Unsicherheit, mit der Corona-Lage jetzt gerade?
Ja, das ist sehr schwierig, weil wir sind ja als Veranstalter sind wir gewöhnt, weit vorauszuschauen, zu planen, Angebote zu machen, zu organisieren. Und jetzt müssen wir praktisch auf Sicht fahren. Wir wissen ja jetzt noch nicht, wir warten jetzt gerade, was unser Ministerpräsident mit seinem Kabinett jetzt für neue Regeln rausbringt, ob sich was verändert, ob sich nichts verändert. Wir wissen jetzt noch nicht genau, können wir an Weihnachten unser Essen stattfinden lassen oder nicht. Wir wissen zwar, dass jetzt an Silvester kein Feuerwerk ist, aber ob wir unsere Gäste bewirten dürfen an Silvester und wie lange, das wissen wir alles noch nicht so genau.
Was macht das mit Ihnen persönlich? Was für Emotionen nehmen Sie wahr bei sich?
Also ich sage Ihnen, ich komme aus einem Familienbetrieb. Unseren Betrieb gibt es über 200 Jahre. Es hat immer Krisensituationen gegeben. Und ich glaube, es ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers, standhaft zu sein und sich mit den Gegebenheiten entsprechend auseinanderzusetzen und positiv nach vorne zu schauen. Natürlich bin ich total beunruhigt und auch unter Hochspannung. Mache ich das Richtige? Mache ich das Richtige für unseren Betrieb? Mache ich das Richtige für unsere Gäste, für meine Mitarbeiter? Aber es schweißt einen auch zusammen mit den Mitarbeitern und ich wehre mich dagegen, alles negativ zu sehen. Es gibt Menschen, die noch schlimmer drunter leiden und wir müssen da durch.
Was ist Ihre Strategie? Was hilft Ihnen jetzt? Wo tanken Sie auf? Wo geht Ihr Herz auf in diesen schweren Zeiten?
Wie immer gehe ich mit meinem Hund in den Wald jeden Tag und wenn man in dieser Umgebung ist, dann relativiert sich alles wieder ganz gut. Und wie gesagt, wir haben eine tolle Familie, wir halten alle zusammen und wir werden das schon schaffen. Und diese Zuversicht möchte ich auch als Präsidentin gerne den Unternehmern weitergeben, weil es nützt uns nichts, uns hinzusetzen und verschreckt zu sein. Wir müssen immer schauen, dass wir das Beste daraus machen und dass wir in dieser Situation nach vorne blicken. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil diese Lage ja noch nie da war. Wir hatten ja sowas noch nie. Aber jetzt müssen wir es lernen.
Dürfte ich da eine Frage noch stellen?
Bitte, Herr Haus. Ja,
und zwar, wenn ich jetzt der Ministerpräsident Ihres Bundeslandes wäre, welchen Wunsch würden Sie an mich adressieren, wenn Sie als Unternehmerin mit auch dem Blick auf Ihre Mitarbeitende, die jetzt das dritte Mal in Kurzarbeit müssen, welchen Wunsch würden Sie an die Politik adressieren wollen?
Was für uns ganz wichtig ist, ist die Sicherheit, die Planungssicherheit. Wir müssen wissen, funktioniert es mit dem Kurzarbeitergeld richtig? Wie sind da die Regeln? Das ist nämlich alles unheimlich kompliziert. Wie sind die Regeln für uns? Was für Überbrückungshilfe gibt es für uns? Gibt es denn eine Möglichkeit, welche Dinge kann man mit einbeziehen? Was ist nicht erlaubt? Und ich wünsche mir, dass es einfach bei 2G bleibt, weil ich merke, dass 2G sehr gut funktioniert. Wir machen strenge Kontrollen. Gott sei Dank wird vom Staat jetzt auch auf der anderen Seite streng kontrolliert, dass das eingehalten wird. Das hatte ich mir immer schon gewünscht. Und einfach die Klarheit und Sicherheit und nicht jede Woche andere Regeln.
Ich habe deswegen gefragt, weil das genau das ist, was wir in der Studie und auch in vielen Coaching-Gesprächen, diese Klarheit verbunden mit einer Perspektive, die gewünscht wird. Auch fürs nächste Jahr. Also nicht nur für das, wie kommen wir jetzt durch die vierte Welle, sondern auch, wie geht's im nächsten Jahr weiter, wenn alle geimpft und geboostert sind und alle Genesenen auch geboostert sind. Dann gibt es G hoch 3 und G hoch 2, nämlich geboostert und genesen und geboostert. Angesichts von Omikron oder anderen Varianten, was heißt das denn dann für weitere Auffrischungsimpfungen? Was müssen wir vorhalten? In welchen Abständen erfahrungsgemäß muss das stattfinden? Wissen wir jetzt ja aus diesem Jahr. Ich glaube, wenn das kommuniziert werden würde, wir haben da so eine Art Metaplan in Anführungszeichen, dann würde auch Planbarkeit in diesen unbestimmten Zeiten auch wieder ein bisschen besser möglich sein und auch noch ein bisschen mehr Zuversicht, gerade auch bei Ihnen und bei vielen anderen, dann auch wieder vorherrschen, wenn da nicht nur Aufsicht fahren, das haben die Leute auch zwischenzeitlich gesagt, ist so mein Eindruck den ganz vielen Gesprächen, die wir da ausgewertet haben.
Wir werden in der kommenden Woche uns genau damit beschäftigen, wie können wir in Zukunft leben mit Corona. Genau das, was Sie sagen, ist auch das, was Bernd Weber schreibt. Es kommt einem vor wie die babylonische Sprachverwirrung, die ständig neuen verwirrenden Verlautbarungen aus Politik und Verwaltung führen zu Unmut, Angst und Verzweiflung und zu Demokratieverdrossenheit. Frau Lücken, vielleicht, wie können wir mit dieser Unsicherheit umgehen? Denn wir erleben ja alle diese Pandemie jetzt das erste Mal. Und die Sicherheit, die wir uns wünschen alle, die kann uns ja keiner geben, weil wir haben die Antworten einfach jetzt noch nicht. Wie kann man damit umgehen und trotzdem, wie das Frau Inselkammer sagt, mit Zuversicht in die Zukunft gucken?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sieht, es gibt so einen Unsicherheitskorridor. Und ich glaube aber auch, dass wir anders als im letzten Jahr, wo noch viel mehr unsicher war, wir hatten die Impfung gerade zugelassen, wir wussten nicht, wie gut die wirken, wir wussten nicht, wie die Nebenwirkungen sind. Wir haben ganz viel an Erfahrung dazu gewonnen. Natürlich bleibt immer ein Unsicherheitsfaktor. Wir sehen es jetzt hier mit der neuen Variante, wir wissen nicht, was Omikron so genau macht. Aber wir haben auch viele Tools an der Hand, die uns Sicherheit geben. Tests sind verfügbar, Impfungen sind verfügbar. Und ich stimme zu, auch meinem Vorredner, dass ich von der Politik wünschen würde, hier einen langfristigeren Plan zu erstellen. Ja, also das heißt, wie wird es denn in Zukunft mit den Impfungen laufen? Welche Infrastruktur wird dafür vorgehalten werden? Viele sind verunsichert, weil sie den Booster gerne haben möchten, aber schlichtweg keinen Termin bekommen. Und das sind alles Dinge, und daher kommt, glaube ich, auch die Verärgerung, die planbar gewesen wären. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Hartmut Schrewe, will ich dazu gerade zitieren, weil der hat eine Mail geschrieben und spricht, glaube ich, vielen aus dem Herzen. Was mich wirklich frustriert und erschöpft, ist die Perspektivlosigkeit. Niemand scheint eine Vision bzw. auch nur einen Plan zu haben, wie wir da rauskommen. Es wird nur reagiert. Einschränkungen nehme ich nicht mehr im Kauf, weil ich glaube, es gibt einen Weg, sondern weil ich das Schlimmste verhindern will. Dazu die Ohnmacht denen gegenüber, die ich unverantwortlich und respektlos verhalten, indem sie sich allen Maßnahmen verweigern. Mich an Maßnahmen zu halten, damit komme ich klar, mit dem Gefühl, dass es immer zu wenig ist, nicht.
Ja, da kommt ja etwas zum Ausdruck. Wir sprechen häufig davon von Annäherungs- und Vermeidungszielen. Und ich finde, es passt sehr gut zu unseren beiden Beiträgen, die wir hatten. Also den Telefonbeitrag von gerade. Die Dame hat ja berichtet, das, was sie sozusagen aufrechterhält, ist die Sinnhaftigkeit, die sie in ihrer Tätigkeit sieht. Eine lange Familientradition in dem Betrieb. Sie lebt für diesen Beruf. Sie hat eine Familie, die sie stützt. Das sind sozusagen, ja, Kraftquellen, die sie nutzen kann, um eben auch diese Regeln umzusetzen. Wenn wir aber die Regeln nur umsetzen, um etwas zu vermeiden, dann ist das häufig ein schlechter Motivator, ne? Sondern wir brauchen ein Ziel, wofür wir etwas machen. Ja, also wir schränken uns jetzt ein, damit wir besser durch diese Pandemie kommen. Wir schränken uns ein, damit wir im Frühjahr und Sommer was genau wieder machen können, damit wir unsere Lieben schützen können. Und ich glaube, es ist wichtig, eben nicht nur über die negativen Folgen zu sprechen, sondern auch über die Gewinne, die wir durch unser Verhalten erreichen können.
Vielen Dank an Frau Inselkammer erst nochmal nach Bayern und alles, alles Gute und Beste Ihnen. Wir gehen jetzt zu Karl Ludwig Fegel, der uns angerufen hat. Guten Morgen, Herr Fegel.
Guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, ich hatte schon öfter mal versucht anzurufen, aber heute war ich ganz überrascht, dass ich dran kam. In meinem Fall war es so, ich habe einen großen Schock erlebt in diesem Jahr. Ich habe einen Freund verloren. Und zwar, dieser Freund ist an einem Gehirntumor gestorben. Und er hat sich sein ganzes Leben lang beschäftigt mit Gehirn und so weiter. Er stammt so aus meiner Zeit, als wir zusammen auf dem Abendgymnasium waren. Mhm. Und das ist jetzt wirklich schon 50 Jahre her.
Das heißt, Sie kannten ihn sehr, sehr lang.
Mhm. Ich kannte ihn sehr lange, aber er war auch lange weg. Und dann kam er wieder und vor 10 Jahren etwa haben wir uns wieder getroffen. Also wir haben uns hauptsächlich telefonisch getroffen, denn er lebt irgendwo in Berlin und ist auch oft unterwegs. Aber das ist so, ich habe zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, und wenn man einen wichtigen Freund verliert. Und das war ein tiefer Schock. Das war fast wie ein Schock, ja, jetzt sterben zu müssen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe auch vorher schon einen Freund verloren. Die sind alle jünger als ich und sterben alle früher. Sie sind alle Nichtraucher. Ich bin ein Raucher noch. Und ich erlebe, dass die Welt immer chaotischer wird. Mhm. Und in meinem Fall ist es so, meine größte Kraft stammt wahrscheinlich daraus, dass ich lese. Ich lese Bücher, vermeide das Internet und brauche eben Freundschaft. Jetzt habe ich eben den letzten Freund verloren und muss natürlich sehen, dass ich mir irgendwo wieder einen Freund finde oder ein paar Freunde.
Ja, denn der Corona erhöht ja das Risiko der Vereinsamung ganz besonders.
Ja,
müssen alle gut drauf achten auch. Ne? Mhm.
Ja, das ist genau der Punkt. Mhm. Ich rede jetzt ziemlich punktuell. Im Grunde genommen könnte ich viel mehr sagen. Mein Verhältnis zur Gesellschaft war immer schon kritisch. Also ich bin sozusagen ein 68er, kann man sagen, so ein alter Kumpel, ja. Und ich sehe natürlich, dass wir auch ziemlich viele Spinner hatten unter uns. Es ist nicht so, dass alle ziemlich d'accord waren untereinander. Es waren viele Leute, aber ich kannte sehr viele Leute und die kannten mich. Mhm. Und ich habe nie viel gebraucht. Ich lebte auch in einer Beziehung mit einer Frau, war sehr glücklich und diese Beziehung ist irgendwo mal zerbrochen. Das ist auch wieder eine Geschichte für Sie.
Ja, und gleich kommt schon die Nachrichten, Herr Fegel, es tut mir leid, aber herzlichen Dank. Ich habe mitgenommen, der Wert von Freundschaften ist wichtig und wir müssen alle gut auf uns aufpassen, was auch das angeht. Vielen herzlichen Dank. Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt, was Corona mit uns macht, beschäftigt uns weiter. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt, was Corona mit uns macht.
Ich versuche, die Laster, die ich so im Alltag habe, sein zu lassen, mich zu Hause zurückzuziehen und es mir dafür da sehr gemütlich zu machen. Naja, ich rauche dann nicht, trinke nicht, gehe nicht aus und erlaube mir dafür dann aber vielleicht jeden Morgen eine halbe Stunde später aufzustehen. Das hilft mir, wenn ich da einfach gut zu mir bin.
Furchtbar. Und nachdem es jetzt mal ein paar Monate wieder ansatzweise normal war, dass irgendwie auch die Theater voll waren, dass man regelmäßig Vorstellungen gespielt hat und dachte, jetzt geht's los, man jetzt wieder mit 200 km/h vor die nächste Wand gelaufen ist.
Da man natürlich jetzt eher mal Schuldige sucht, sind es die Impfgegner, sind es die, die sich an nichts halten, die nicht solidarisch mitmachen. Das versuche ich nicht hochkommen zu lassen, weil es nichts nützt. Und so kann man nur in seinem eigenen kleinen Mikrokosmos dafür sorgen, dass man sich schöne Erlebnisse schafft, ja, dass man zusammenhält, auch versucht, nach vorne zu gucken.
Mit 200 km/h vor die Wand, ist das auch Ihr Gefühl oder was macht diese Corona-Situation mittlerweile mit Ihnen und was sind Ihre Strategien, damit umzugehen? Was tun Sie sich bewusst Gutes? Was stärkt Sie im Alltag? Mailen Sie uns noch rasch an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder wählen Sie die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich würde gern zwei Mails zitieren. Zum einen hat Christoph Ralves uns geschrieben, er ist Seelsorger in einem Krankenhaus und er schreibt, es freut mich, wie viel dort für die Menschen getan wird, ohne zu beurteilen, ob sie es verdient oder verschuldet hätten. In Krankenhäuser haben wir schon immer Krankheiten und Sterben abgeschoben. Wir sollten die Menschen, die dort arbeiten, mit dauerhafter Anerkennung unterstützen und damit auch vermehren. Dazu müssen allerdings die Mittel, die wir als Gesellschaft dort aufwenden, gerechter auf die Arbeitenden verteilt werden. Und dann haben wir noch eine Zuschrift eines Hörers, der anonym bleiben möchte. Er hatte eine Führungsrolle im Gesundheitsamt und er schreibt, Sie können sich kaum vorstellen, welche Frustration und Enttäuschung es bei den Mitarbeitenden auslöst, dass man seit Monaten wusste, welche Situation voraussichtlich eintreten wird. Nahezu alle Mitarbeitende, Stammpersonal, Abgeordnete, Bundeswehr haben sich bis zur Selbstaufgabe der Pandemiebekämpfung gewidmet. Zu sehen, dass die Instrumente bekannt sind, aber durch Bundestagswahlkampf und Angst der Bundes- und Landespolitik vor einer lauten Minderheit nicht schnell umgesetzt wurden, ist vielen Mitarbeitenden kaum zu vermitteln. Was dies mit Menschen macht, ist kaum zu erklären. Wir alle wissen, die Berufsgruppe, die am allermeisten belastet ist bei steigenden Corona-Zahlen oder mit am allermeisten belastet ist, sind die Pflegekräfte. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Andrea Kiefer, Pflegekraft auf der Intensivstation in einem Stuttgarter Krankenhaus. Guten Morgen, Frau Kiefer.
Guten Morgen.
Wie ist die Situation bei Ihnen auf der Intensivstation?
Also im Moment angespannt, aber noch handelbar. Die Zahlen steigen kontinuierlich, aber wie gesagt, momentan ist es noch zu stemmen.
Wie viele Patienten, Covid-Patienten haben Sie und wie alt sind die?
Also wir haben jetzt nur die Covid-Patienten auf den Intensivstationen, da haben wir 17 Patienten, eben auf den Covid-Stationen sind es über 60 Patienten und in der Regel eben alle unter 60.
Und geimpft oder ungeimpft ist immer die Frage.
Ja, das ist die häufige Frage. Man kann sagen, 90% sind nicht geimpft.
Sie haben das Ganze ja schon mal erlebt, die steigende Zahl an Corona-Patienten. Ist die Belastung diesmal ähnlich oder anders bei der Arbeit auf Ihrer Station? Hat sich auch die Anspannung oder das Verhalten bei den Patienten verändert?
Also es ist eine andere Situation wie jetzt in den ersten 2 bis 3 Wellen. In der ersten Welle war ja noch eine große Solidarität da, Unterstützung da. Und eben, ja, wir schaffen das. Das war so die Haltung. In der dritten Welle ist das ja schon ein bisschen abgeflacht. Und jetzt in der vierten Welle merkt man einfach, nach 2 Jahren sind die Pflegefachpersonen am Rande, also sind keine Ressourcen mehr vorhanden. Und das andere ist, natürlich werden die Patienten teilweise auch aggressiver.
Was heißt das?
Ja, sie wehren sich oder sie sehen nicht ein, dass sie jetzt zum Beispiel eine Sauerstofftherapie erhalten sollen, dass sie sich regelmäßig, also diejenigen, die noch nicht auf der Intensiv sind, dass sie sich regelmäßig anders positionieren müssen, dass sie vielleicht auch auf den Bauch sich legen. Das akzeptieren viele eben nicht und werden dann eben halt auch ein bisschen aggressiver.
Obwohl Sie ihnen ja helfen wollen. Wie geht's Ihnen damit im Moment? Mit welchem Gefühl steigen Sie morgens aus dem Bett oder nachmittags, wenn Sie Nachtschicht haben?
Sag ich mal, man weiß nie, was einem auf den Stationen entgegenkommt. Das ist schon auch ein komisches Gefühl, in die Klinik oder in den Bereich zu gehen, wenn Sie eben nicht genau wissen, was Sie erwartet. Ne? Und unter Umständen auch erleben, dass Sie die Patienten, die Sie am Vortag betreut haben, einfach nicht mehr wiederfinden, ja? Dass sie weg sind. Mhm. Das ist schon belastend und Sie nehmen natürlich auch einen Teil einfach mit nach Hause.
Wie gehen Sie damit um? Wie schaffen Sie das durchzuhalten? Was sind die Lichtblicke in Ihrem Tag?
Ich denke, man muss schon auch eine Strategie für sich selber entwickeln, abschalten zu können, wirklich, wenn man den Bereich verlässt, auch wenn sich das jetzt seltsam anhört, das erstmal dazulassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Und was sehr hilfreich ist, sind eben Gespräche auch mit Kollegen, Beratungen, die man sich holen kann. Und was auch sehr hilfreich ist, ist einfach mal loszulassen, vielleicht einen längeren Spaziergang zu machen. Also solche Dinge, einfach abzuschalten, Kopf frei zu kriegen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, im vergangenen Jahr haben die Menschen, war viel Solidarität auch, da haben die Menschen auf Balkonen für Sie geklatscht und die Wertschätzung war wirklich so greifbar. Was hat sich getan seither? Haben Sie das Gefühl, Sie werden weiter gesehen in dem, was Sie da tun von der Gesellschaft?
Also wir werden schon gesehen. Es hat sich ja schon was verändert. Seit der Corona-Pandemie ist Pflege und die Pflegefachberufe sind schon auch mehr in den Medien, werden mehr gefragt. Man hört auch auf die Pflegefachperson. Aber generell fehlt eben die Wertschätzung für den Beruf. Es fehlt eben auch die finanzielle Anerkennung. Es fehlt die Kompetenzverteilung im Gesundheitswesen. Das sind Dinge, die einfach jetzt auch dringend angegangen werden müssen.
Frau Käfer, ich weiß, Sie kommen im Moment erst von der Schicht und Sie sind bestimmt müde und brauchen jetzt erstmal ein Sofa und was zu essen oder einen Spaziergang, wie Sie gerade gesagt haben, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Wir danken Ihnen wirklich sehr für das, was Sie da tun und leisten. Das ist eine so wichtige und wertvolle Arbeit und Hilfe, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen geben. Passen Sie bitte gut auf sich auf, ja?
Ja, danke, Frau Wiesner. Ich werde es auch weitergeben an die Kollegen.
Alles Gute Ihnen. Frau Lücken, Herr Hirsch, Klinikpersonal, Pflegekräfte, Altenpflegekräfte, sind das Menschen, die zu Ihnen kommen?
Wir hatten letztes Jahr eine Covid-19-Pflegestudie für die Diakonie erstellt und haben Menschen am Bett, also die Pflegenden, befragt. Und das, was die Kollegin aus der Stuttgarter Klinik gerade beschrieben hat, spiegelt sich da eins zu eins auch in den Ergebnissen von vor einem Jahr wieder. Gespräche im Kollegenkreis, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Auch die Lichtblicke, spazieren gehen, im Freien sein, abschalten können. Auch, dass dieses Balkonklatschen von den Pflegekräften jetzt nicht in dem Maße honoriert worden ist, wie ich mir das vielleicht auch vorgestellt habe. Den Pflegekräften geht es vor allen Dingen darum, dass die Voraussetzungen für ihren Job, die ja schon vor der Pandemie im Argen lagen, dass die jetzt angegangen werden, dass bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Und wir sehen das ja auch, und das haben wir damals auch schon gesehen, dass ein ganz großer, oder nicht unerheblicher, anders gesagt, nicht unerheblicher Prozentsatz der Befragten gesagt haben, wenn die Welle, dritte Welle rum ist, überlege ich mir, ob ich noch in dem Job bleibe. Dass wir heute 3000 Intensivbetten weniger haben, liegt ja nicht daran, dass die Krankenhäuser irgendwie sparen wollen, sondern weil einfach keine Pflegekräfte mehr da sind. Und das sind Zustände, die von, in dem Fall von der Politik jetzt einfach engagiert und beherzt angegangen werden müssen, wie es ja die Kollegin gerade auch beschrieben hat, ob das finanzielle Geschichten sind, was Gehälter betrifft, oder Personalschlüssel und Betreuungsschlüssel und dergleichen mehr.
Frau Lücken, die Menschen, die sich jetzt sehr viel um andere Menschen kümmern, also in der Pflege auch, da ist die Gefahr jetzt auszubrennen besonders groß, oder?
Ja, wir haben in unserer stressfrei nach Corona-Studie in der Tat eine erhöhte Nachfrage auch unter Personen aus dem Gesundheitssektor verzeichnen können. Auf der anderen Seite erlebe ich es häufig, dass diese Personen so eingebunden sind, dass sie gar keine Ressourcen mehr haben, sich Hilfe zu suchen und dass das Kind dann natürlich irgendwann in den Brunnen gefallen ist. Ja, also dass es sehr schwer ist, in diesem laufenden Betrieb, in der Überlastung, in der diese Personen sind, dann gegenzusteuern und wirklich sich Hilfe zu suchen. Aber ich glaube auch, dass die kleinen Maßnahmen, die auch die Hörerin ja beschrieben hat, sehr hilfreich sein können, zumindest das Belastungsniveau ein wenig abzupuffern. Also quasi das Wasser aus der Tonne zu schöpfen, bevor sie dann überläuft. Ne? Dauerhaft kann das nicht immer eine Lösung sein, aber gerade der Austausch mit Kollegen, ich glaube auch die psychologische Unterstützung vor Ort. Es gibt ja in vielen Krankenhäusern auch Angebote, sowohl mit Seelsorgern als auch mit Krankenhauspsychologen zu sprechen, ist sehr wichtig. Und es ist natürlich auch im Rahmen der Wellen teilweise zu traumatischen Erlebnissen gekommen. Also Überlastung, wiederkehrende Bilder, die kommen, Albträume, die man hat, Anspannung, die man hat. Und da sind gerade Menschen aus dem Gesundheitssektor eine Risikoperson, da sie gehäuft so etwas erlebt haben, Patienten, die versterben, genauso wie auch Angehörige. und die da psychologisch-fachliche Beratung auch brauchen.
Und deshalb ist es wichtig, ne, genau jetzt, gerade wenn Überlastung gespürt wird, nicht nur bei Pflegekräften, sondern bei uns allen, um seelisch und psychisch gesund zu bleiben, wirklich auch die kleinen Pausen zu machen, ne, diese Mikropausen, wirklich kleine Dinge zu tun, um den Akku wieder aufzuladen, bevor er nicht mehr aufladbar ist, richtig? Sie hatten so die Idee mit einem Adventskalender mit schönen Dingen, das fand ich zum Beispiel sehr schön.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich zunächst einmal seinen Belastungsgrad eingesteht und auch zugesteht. Bei vielen entstehen dann so Stimmen im Kopf, die sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, beiß die Zähne zusammen, nur die Starken kommen durch. Und das sind natürlich Schemata, die da aktiviert werden, die ungünstig sind. Denn zum einen kann ich dann nichts ändern, weil ich ja jetzt die Zähne zusammenbeißen muss und einfach weitermache. Und zum anderen steigt dadurch natürlich noch der Druck. Das heißt, ich glaube, der erste Schritt ist es, sich auch einzugestehen, ich bin gerade am Belastungslimit. Denn nur dann kann ich eine Entscheidung treffen, was kann ich denn jetzt ändern.
Und dann vielleicht sich kleine, schöne Dinge für jeden Tag, jeden Tag eine kleine, schöne Sache vorzunehmen.
Zum Beispiel, also auch kleine Dinge können schon etwas ändern. Die Hörerin hat es ja angesprochen, das Gespräch zu suchen kann sehr hilfreich sein. Es muss da auch gar nicht um eine Lösung gehen. Es geht einfach nur darum, dass man Dinge erst einmal aussprechen darf. Denn darüber sprechen können entlastet tatsächlich, ohne dass sofort damit eine Handlungsaufforderung verbunden sein muss. Ich glaube, das ist auch für Zuhörende ganz wichtig. Es reicht, wenn Sie ein aufmerksames Ohr leihen. Ja, Sie müssen keine Lösung parat haben. Sie müssen sich auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, jetzt eine Lösung finden zu müssen. Das Gespräch selber kann bereits entlastend sein. Und dann gibt es eben viele Dinge in unserem Alltag, kleine Dinge, die wir einfügen können und die uns auch das Gefühl zurückgeben, Kontrolle zu haben. Wenn ich in meiner Mittagspause sage, nein, ich bearbeite jetzt nicht noch die ganzen Mails, die da sind, sondern ich nehme mir jetzt 20 Minuten Zeit für mich, habe ich auch das Gefühl, dass ich wieder ein kleines Stück Kontrolle über mein Leben gewinne.
Inge Malz hat uns geschrieben, sagt, erstmal nur Wahrnehmung der Gefühle hilft, ohne Bewertung. Ja. Gleichzeitig sind die Gefühle so stark, die drei Üs, mürbe, müde, wütend, es hilft, anderen gegenüber diese Gefühle einfach zu benennen. Das ist meine Erfahrung als Ingenieurin im Vertrieb Maschinenbau. Zwei Ideen, die uns über den trüben Winter noch ein Ü helfen, vielleicht trüben Winter, genau. Vielleicht können wir für Sommer ein Deutschlandfest feiern, einen freien Tag bekommen, an dem wir gemeinsam feiern, dass wir bei hoher Impfrate die fünfte Welle verhindert haben werden. Und als alle Familien bekommen eine Mutter- oder Vater-Kind-Kur, wer Geldnot hat, bekommt eine Woche Ferien, Gutschein, irgendwas, was die braven Weiterarbeiter im Einzelhandel, im Handwerk, also nicht nur im Homeoffice brauchen. Etwas, auf das man sich freut und was uns entspannt. Ich würde gerne eine Hörerin aus Berlin begrüßen in der Sendung, die gerne anonym bleiben möchte. Guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Tag. Ich habe, wie soll ich anfangen? Also eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Ich habe nur ein Problem und das ist, dass sich die Beziehung zu meiner Mutter einfach sehr verschlechtert hat, weil meine Mutter sich in diese ganze Anti-Haltung gegenüber diesen Corona-Maßnahmen und jetzt auch der Impfung und so da sehr reingesteigert hat und da einfach, wenn man auf das Thema kommt, kommt ein Schwall an Wut und Negativität und Polemik und ganz, ganz furchtbar viel Unsinn, dem ich immer gerne widersprechen würde, aber ich habe so das Gefühl, es führt sowieso zu nichts, außer zu noch mehr Streit. Und jetzt habe ich noch das Privileg, dass ich da dass ich sehr weit weg von meinen Eltern wohne und das deswegen immer so dosieren kann. Aber die meisten meiner Geschwister wohnen da halt sehr in der Nähe oder teilweise sogar noch bei meinen Eltern. Mein Vater wohnt natürlich noch mit meiner Mutter zusammen und die sind eben dem Ganzen dann noch mehr ausgesetzt als ich. Und deswegen möchte ich da auch nicht in dieses Bienennest reinstechen. Und ja, jetzt kommt dann aber bald Weihnachten. Und ehrlich gesagt hoffe ich nur auf einen Lockdown, also so schlimm das klingt, nur um dieser Situation entgehen zu können. Und auf der anderen Seite habe ich da noch Probleme mit mir selbst. Also weil ich ja andererseits gerne sagen würde, nein, das, was du sagst, stimmt so nicht. Hm. Und ja, das ist so dieser innere Konflikt, den ich eben habe. Und das tut mir einfach sehr, ja, sehr leid.
Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Menschen gerade wie Ihnen so, denn diese Sprachlosigkeit, die da herrscht, hatten wir auch schon im zweiten Teil der Sendung, ist etwas, was gerade bei sehr engen Menschen uns natürlich sehr, sehr, sehr hilflos auch macht. Ich würde das gerne an Frau Lücken weitergeben. Wie kann man das schaffen, im Gespräch zu bleiben, trotz unterschiedlichster Einstellungen in der Pandemie? Was ist da die richtige Vorgehensweise jetzt auch für die Hörerinnen nach Berlin? Was tun?
Ja, also man hört ja hier sehr eindrücklich, wie quälend das auch ist, wenn diese Risse eben durch enge Familien mit den Eltern durchgehen und wie hilflos einen das macht. Und ich glaube, es gibt hier nicht den einen Tipp, wie man eine solche Situation lösen kann. Also zu einer Konfliktbefriedung gehören ja auch immer zwei Seiten. Und ich kann mir vorstellen, dass Ihre Mutter genauso gefangen ist und genauso hilflos mit ihrer Wut ist und keinen anderen Ausweg für sich sozusagen sieht. Und da sind beide Lager sozusagen voneinander isoliert. Und ich stimme Ihnen zu, auf einem gewissen Grad bringt auch die inhaltliche Auseinandersetzung nicht. Denn es geht ja gar nicht um die Argumente, sondern es geht ja um die Gefühle, die dahinter stehen und die sozusagen ein vermeintlicher Ausweg aus dieser Situation sind. Ja, also ich entscheide mich dafür, das nicht zu glauben, schaffe mir sozusagen meine eigene Wirklichkeit und gewinne dadurch ein Gefühl der Kontrolle zurück. Das steht ja häufig dahinter. Auch hinter diesem Satz, die Pandemie ist jetzt beendet. Ja, das entscheiden ja nicht wir. Mhm. Und insofern ist das sehr schwierig. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, in irgendeiner Form in Kontakt zu bleiben. Und vielleicht kann es ja gelingen, miteinander Regeln zu vereinbaren, dass gewisse Themen, wo man nicht zusammenkommt, vielleicht für einen Besuch auch ausgespart werden können. Mhm. Das gelingt nicht immer, ja, weil die Emotionen dann wieder hochkochen. Aber das ist vielleicht eine Möglichkeit, eine Art Burgfrieden auch zu etablieren.
Also vielleicht das noch ergänzen. Mhm. Womit ich auch gute Erfahrungen macht, ist zum einen, dass man selbstfürsorglich auch nach sich natürlich gucken kann und muss. Nämlich in dem Fall für Sie, dass Sie in gewissen Situationen sich sagen müssen, ich stehe meiner Mutter emotional jetzt gerade im Moment nicht zur Verfügung, ja, weil das toxisch ist, was da kommuniziert wird. Und auf der anderen Seite, womit auch gute Erfahrungen gemacht wird, dass ich mich gar nicht auf die Argumente da einlasse, das ist ja so vergebliche Liebesmühe, aber dass ich meine Wahrnehmung von meiner Mutter gegenüber spiegel. Ich nehme gerade wahr, du bist ziemlich verängstigt, du bist völlig gefangen und versuch auf dieser emotionalen Ebene meine Wahrnehmung zu spiegeln und dann auch zu teilen, wie ich damit umgehe, also wie Sie in dem Fall damit umgehen, wie Sie bei aller Sorge die Zuversicht nicht verlieren, damit man da auf einer anderen diskursiven oder kommunikativen Ebene einen Draht zueinander findet. Oder was ich den Leuten auch immer mit an die Hand gebe, Dankbarkeit, die kleine Schwester der Lebensfreude. Für was kann man denn heute dankbar sein? Bei mir fällt da ein, dass bei mir in der Familie noch niemand an Corona erkrankt ist, dass ich immer noch meinen Job habe im Vergleich zu anderen, die solo selbstständig sind. Dass man das auch als Paar, das gebe ich immer Paaren mit auf den Weg, dass man sich abends hinsetzen kann und sich gegenseitig die Dankbarkeit teilen kann.
Also etwas, was im Grunde auch für alle Beziehungen gilt, ne? Zu schauen, genau. Was ist die Emotion, das Leid, das hinter dem Verhalten steht und das zu adressieren und nicht auf der Sachebene sozusagen, genau. Sondern selber auch transparent zu machen, wie es einem selber damit geht. Ich würde gern aus Berlin, ich hoffe, dass wir konnten ein bisschen helfen nach Berlin.
Vielen Dank.
Ja?
Vielen Dank.
Viel, viel Glück und Erfolg. Wir gehen direkt nach Rostock. Wir kommen schon eng an das Ende der Sendung und wir haben noch eine Hörerin aus Rostock, die Mutter von 4 Kindern ist. Das ist alles, was ich über sie weiß. Erzählen Sie uns mehr.
Ja, hallo, guten Tag.
Hören guten Sie mich? Tag. Ja, ja, wir hören Sie gut.
ja, genau. Ich habe 4 schulpflichtige Kinder, 3 davon Grundschulkinder, 1 in der in der weiterführenden Schule. Die letzten Jahre, sage ich jetzt schon, waren wirklich anstrengend, brauche ich ja keinem sagen. Das war mit dem, was eigentlich das Anstrengende ist, ist diese Anpassungsleistung, die man ständig erbringen muss. Also die Kinder halt, es kommen ja Veränderungen ganz kurzfristig und man muss dann, ich muss dann die Kinder mitnehmen, durch diese neue Phase, durch diese neue Zeit. Es ist dann schwierig, selber erstmal sich so zu sortieren, die neue Lage wieder anzupassen für sich selber, damit man die Kinder auch durch die nächste Zeit wieder mittragen kann. Das ist viel Arbeit.
Das heißt, Sie müssen nicht nur sich über Wasser halten, sondern dabei auch noch 4 Kinder in unterschiedlichen Altersstufen wahrscheinlich.
Ja, genau, mit allen unterschiedlichen Anforderungen, auch dem, was jetzt, was dann immer wieder in den verschiedenen Phasen dann an Anforderungen einfach sind, mit Distanzlernen und wieder in die Schule. Und um das mal ein bisschen plastischer zu machen, eins meiner Kinder ist halt auch ein Risikokind. Weshalb das eben gar nicht so einfach ist zu sagen, sie sind jetzt nur in der Schule glücklich, aber auch nur zu Hause. Das ist alles so eindimensional und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt in der 4. Welle nicht mehr nur wütend bin, sondern wirklich einfach hochgradig ernüchtert ist, wie halt diskutiert wird und wie die Kinder argumentativ instrumentalisiert werden, ohne diese Zwischentöne wahrzunehmen. Also um mal die Kinderperspektive ein bisschen einbringen zu können, ist zum Beispiel zu Ostern läuft eins meiner Kinder, da waren wir noch im Lockdown, über eine Wiese mit lauter Frühlingsblühern und breitet die Hände aus und ruft ganz laut, ich bin frei. Ne? Oder dann das Tablet fällt runter und dann sagt das Kind, nein, das darf nicht kaputt gehen. Wenn wir wieder in Distanzunterricht kommen, dann brauche ich das zum Arbeiten. Das darf nicht kaputt gehen. Die Angst, die dann auch dahinter steht. Und das Nächste ist auch in Psychotherapie, weil es in der Schule gemobbt wird. Dem geht es da gar nicht gut, dem Kind.
Ich höre eine große Belastung. Es tut mir leid, aber wir haben gleich die Nachrichten. Deswegen würde ich das sehr schnell zu Frau Lücken noch überwerfen. Frau Lücken, was für einen Rat kann man geben in dieser Zeit? Das ist ja sehr verständlich, diese hohe Verantwortung und diese Belastung, die wir fühlen können.
Ja, ich glaube, auch da ist es nicht mit einem einfachen Rat getan. Das sind ganz schwierige, komplizierte Situationen und wir dürfen uns einfach eingestehen, dass uns das an eine Belastungsgrenze führt und dass wir darunter leiden, dass die Kinder darunter leiden und nichtsdestotrotz kann man natürlich versuchen, mit den Kindern im Gespräch Lösungen zu finden, aber ich glaube, was uns so belastet ist, wir alle sind ja Routinetierchen und Routinen sind so wichtig, weil sie uns entlasten und all diese Routinen sind uns genommen worden und deswegen wird alles so anstrengend und vor allen Dingen, wenn wir dann eine vermeintlich neue Routine haben, ändert sich wieder alles und das ermüdet unheimlich. Und deswegen sind gerade eben auch Familien, Mütter, Kinder unter denjenigen, die besonders belastet sind durch diese Pandemie und die auch, und darauf machen wir immer wieder mit unseren Fachgesellschaften aufmerksam, besonderer Hilfe bedürfen.
Und wir haben ja einige Hilfepunkte schon gegeben. Wir sind am Ende der Sendung. Herzlichen Dank an Ulrike Lücken und an Daniel Hirsch. In der kommenden Woche wird mein Kollege Michael Röhl sich mit dem Thema beschäftigen. Von Welle zu Welle müssen wir mit Corona leben lernen. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.